Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Es spricht Alexander Zwischowski über Freiheit und Medien.
Ich habe Ihnen heute einen Vortrag mitgebracht und ich habe den Titel ganz bewusst gewählt, wie Presse Freiheit formen kann. Und zugleich werde ich heute darüber sprechen, dass Presse auch als ein Instrument genutzt werden kann, um die Freiheit einzuschränken. Im Wesentlichen habe ich Ihnen 4 Punkte mitgebracht, denn beim ersten geht es darum, wie verstehen sich Journalisten eigentlich selber? Was ist mein Selbstverständnis als Journalist? Wie arbeite ich jeden Tag? Da werde ich unterscheiden zwischen traditionellem Journalismus oder dem Verständnis des traditionellen Journalismus und dem transformativen Journalismus, der auch oftmals Haltungsjournalismus genannt wird. Die Technik braucht noch ein bisschen, das ist schade, denn ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Denn immer wenn ich über Redaktionen und die Funktion und die Handlungsweise von Redaktionen spreche, nehme ich gerne die Trichterfunktion als Symbol. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen großen Haufen von Ereignissen und die gehen alle mit dem Pfeil in diese Richtung. Dann kommt die Redaktion. Die Redaktion, stellen Sie sich vor, wie ein Trichter. Eine große Öffnung, die alle Ereignisse erstmal aufnimmt. Und die Dienstleistung von Redaktion besteht darin, das zu filtern, aufzuarbeiten und den Bürgern oder den Konsumenten nur einen kleinen Teil davon wiederzugeben, was eigentlich in der Welt passiert. Das bedeutet, das, was Redaktionen auswählen, worüber sie berichten, das erlangt große Bedeutung. Sie haben gerade von Dr. Michael Andrik gehört, Leute mit Reichweite stellen sich hin und sprechen über Moral. Und jetzt stehe ich vor Ihnen als Pressevertreter mit einer nicht so kleinen Reichweite, wo ich später auch noch drüber sprechen werde. Und wenn Sie sich diesen Filter vorstellen mit einer großen Öffnung, der dann verjüngt und nur einen kleinen Teil von Informationen weitergibt und aufarbeitet, dann müssen Sie sich immer vorstellen, was ist das für ein Filter, den ich gerade konsumiere? Mit welchem Selbstverständnis arbeiten Journalisten? Und gibt es dort vielleicht eine gewisse Färbung oder nicht? Und wenn ich jetzt Ihnen die schöne Animation zeigen könnte, stellen Sie sich einfach vor, der Trichter mit der großen Öffnung wird umgedreht. Das bedeutet, Sie nehmen einen kleinen Teil von Informationen, führen die durch den Trichter und blähen diese auf, sodass sie die Bevölkerung mit eigentlich nur sehr wenigen selektiven Informationen überfluten. Das geht auch. Also es kommt darauf an, wie das Selbstverständnis von Journalisten ist. Und jetzt möchte ich mit Ihnen, um ein bisschen reinzufühlen, was ist jetzt traditioneller Journalismus und was ist transformativer Journalismus, Ihnen ein paar Zitate von Journalisten mitteilen und bitte Sie einmal um Handzeichen, ob Sie dann sagen, das ist eher traditionell oder eher transformativ. Ich starte mit Helmut Markwort. Kennen Sie vielleicht den Gründungschefredakteur vom Focus? Und er sagte den berühmten Spruch, Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Die Frage an Sie, wer denkt, das ist der transformative Journalismus? Einmal bitte Handzeichen. Kein einziger Handzeichen. Okay, also traditioneller Journalismus, bitte einmal Handzeichen. Und alle Hände gehen nach oben. Okay, sehr spannend. Ich kommentiere das erstmal nicht. Ich möchte eher die Stimmung von Ihnen abfragen. Matthias Döpfner sagte, wir haben eine Verantwortung, die über den wirtschaftlichen Erfolg hinausgeht. Die Medienbranche kann und sollte eine treibende Kraft für soziale Veränderung sein. Und jetzt wieder die Frage, wer von Ihnen denkt, das ist der traditionelle journalistische Ansatz? Und der transformative journalistische Ansatz? Also ich habe die Fragen schon öfter mal gestellt, aber so wie heute so eindeutig war es tatsächlich noch nie. Sehr spannend. Ein weiteres Zitat von Hans-Joachim Friedrichs, sehr berühmtes Zitat, das ich nicht verkürzt wiedergebe, sondern das Ganze. Er sagte, Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Die Frage, wer von Ihnen meint transformativer Journalismus? Traditioneller Journalismus? Sie sind sich alle einig. Und jetzt wird es nämlich spannend, denn Herrn Friedrichs wird tatsächlich nachgesagt, ein Journalist mit klarer Haltung gewesen zu sein. Er hat unter anderem den Film produziert, Wunderbare Welt, mit einer sehr grünen Botschaft. Also Sie sehen, nur von den Zitaten her kann man sich alleine nicht darauf wirklich ein vollständiges Bild machen, ob man jetzt sagt, okay, ich bin eher beim Traditionellen oder beim Transformativen. Ein Zitat vom letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, am 29. Mai von der Republika 24, war eine Podiumsdiskussion von verschiedenen Journalisten. Und normalerweise zeige ich gerne einen ganzen Absatz von dem Zitat, weil ich nur zwei Sätze daraus nehme, um zu zeigen, dass ich es nicht aus dem Zusammenhang reiße. Das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber wer Interesse hat, das einmal zu sehen, meldet sich gerne bei mir. Ich zitiere Thilo Jung, der sagte in einem etwas längeren Kontext, Journalisten und Journalistinnen sollen Leute informieren und darüber informieren, was sie wissen sollen und nicht, was sie wissen wollen. Daraufhin sagte in der Podiumsdiskussion Julia Kritjan, Chefredakteurin des MDR, und wer legt es fest, worüber die Menschen informiert werden sollen? Thilo Jung sagte, das ist Journalismus, genau. Da Sie sich alle sehr einig waren, bin ich jetzt auch noch mal gespannt. Kurzes Handzeichen, wer von Ihnen denkt, es geht in den traditionellen Journalismus? Transformativ? Sehr spannend, Sie sind sich alle einig. Dankeschön. Also Sie merken, Journalismus hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft, auf unsere Demokratie, auf das, wie wir miteinander leben, auf die Freiheit. Heute geht es ja um die Freiheit. Und dann ist die Frage, wollen Journalisten eigentlich lediglich informieren oder wollen sie die Gesellschaft in die richtige Richtung formatieren? Und das ist die große Unterscheidung. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, das Sie leider nicht sehen können, aber stellen Sie sich Sokrates als nachdenkende Statue vor, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich denke, wenn es darum geht, dass Journalisten darüber nachdenken, die Gesellschaft in die richtige Richtung zu formatieren, sollte man sich doch diesem Zitat immer mal wieder bewusst werden und darüber nachdenken, was bedeutet das für mich persönlich eigentlich? Ich weiß, dass ich nichts weiß, heißt für mich auch so viel wie, ich muss offen sein für neue Perspektiven, ich muss offen sein, meinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen und offen bleiben für das, was andere Menschen vielleicht anders sehen, egal ob ich das jetzt annehme oder nicht. Also, transformativer oder traditioneller Journalismus geht im Wesentlichen darauf zurück, wie viel Meinung bringt ein Journalist selber ein. Und da stellt sich die Frage, ist objektive Berichterstattung überhaupt möglich? Ich sage nein. Aber was ist der Unterschied zu einer neutralen Berichterstattung? Eine neutrale Berichterstattung setzt die Fähigkeit bei Journalisten voraus, dass sie ihre eigene Meinung erkennen und während ihrer Arbeit davon zurücktreten können. Ohne diesen Anspruch zu haben, unbedingt ihre eigene Meinung nach handeln zu wollen. Ein kurzer geschichtlicher Ausflug. Der traditionelle Journalismus, den führe ich immer gerne auf Walter Williams zurück. Der hat 1914 ein Journalistenkredo aufgestellt und sagte, Journalismus soll ein unabhängiger Beruf sein, der Gott respektiert und die Menschen ehrt. Zudem sollen Journalisten weder überheblich noch stolz auf die eigene Meinung oder gierig nach Macht sein, vielmehr auf Details achten, genau berichten mit Selbstbeherrschung, Geduld, Furchtlosigkeit und dem ständigen Respekt vor ihren Lesern. Wenn wir über den transformativen Journalismus oder auch Haltungsjournalismus sprechen, führe ich gerne einen Artikel aus 1874 an, der so lautet: Bund der Kommunisten von Marx und Engels. Darin werden Medien beschrieben als, Zitat, revolutionäre Energie und Eifer der Propaganda, Schlachtfeld der Partei, Sprachrohr der Partei, politisches Zentrum und, was ich am prägnantesten finde, als Werkzeug für die öffentliche Meinung. Also Sie merken, es soll benutzt werden, um etwas zu formen. Das bedeutet, ein transformativer Journalist bewegt sich von der Funktion eines Berichterstatters hin zu einem Aktivisten mit publizistischen Mitteln. Während Journalisten eigentlich die Mächtigen kritisieren sollen und das Handeln der Mächtigen kritisieren sollen, werden Haltungsjournalisten oftmals zu denjenigen, die Volkskritik anstelle von Machtkritik üben. Und natürlich, die Meinung wird in die Berichterstattung so stark eingemischt, dass man es oftmals als Durchschnittsleser nicht merkt. Also, während der traditionelle Journalismus den Grundsätzen von Neutralität, Ausgewogenheit durch Darstellung verschiedener Perspektiven und der Trennung von Nachrichten und Meinungen folgt, liegt der Fokus ganz klar darauf, was ist eigentlich geschehen, ohne Handlungsaufforderung und ohne politische Agenda. Wenn Sie sich jetzt zwei Tabellen vorstellen, die ich hier vor mir sehe, aber die Sie leider nicht sehen können, dann auf der linken Seite haben Sie den transformativen Journalismus mit den Eigenschaften, Zitat, Werkzeug der öffentlichen Meinung, Berichterstatter wird zu Aktivist, Machtkritik geht zu Volkskritik über. Das bedeutet, Haltungsjournalisten oder transformative Journalisten stellen sich selber über andere Menschen, indem sie sagen, ich weiß, was für euch richtig ist. Im traditionellen Journalismus hingegen kein Meinungsstolz, keine Machtgier, den Leser neutral informieren, ohne politische Agenda. Das bedeutet, hier wird die individuelle Entscheidungshoheit jedes einzelnen Lesers anerkannt und gewertschätzt. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt meines Vortrages kommen. Darin geht es darum, wie die Freiheit eigentlich in der DNA des Unternehmens Epoch Times, für das ich heute sprechen darf, manifestiert ist. Wir erscheinen in 24 Sprachen in 36 Ländern und sind, was mich besonders freut, in den USA gemessen an zahlenden Abonnenten bereits unter den Top 4 des Landes. Und
liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Wenn ich über die Gründung spreche, dann ist es nämlich das Besondere, weshalb bei uns eigentlich die Freiheit im Gründungsgedanken mit verankert ist. Die Epoch Times wurde im Jahr 2000 gegründet, und zwar von Exilchinesen in den USA. Denken Sie sich, warum gehen Chinesen in die USA, um dort ein Medienhaus zu eröffnen? Die Gründer waren einerseits Augen und auch Zeitzeugen vom Tiananmen-Massaker 89, wo die studentische Demokratiebewegung auf dem Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen wurde, und zum anderen auch Falun Gong-Praktizierende. Eine buddhistische Meditationspraktik, die im Wesentlichen, die Werte sind sich in den orthodoxen Religionen sehr gleich, auch im Christentum werden sie Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht finden. Da gibt es eine Meditationspraktik mit Qigong-Übungen, und wenn Sie das in China machen, bis heute, werden Sie dafür verfolgt, inhaftiert, gefoltert, bis hin zum staatlich organisierten Organraub, der in China an Gewissensgefangenen bis heute passiert. Ich werde da gleich noch etwas weiter drauf eingehen. Leider kann ich Ihnen wieder ein Foto nicht zeigen, das ein historisches Bild zeigt. Tatsächlich von dem Zeitpunkt, wo die Verfolgung gestartet ist. In den 90er Jahren wurde es sehr, sehr populär in China. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben immer mehr Menschen praktiziert. Und dann hat die Kommunistische Partei Chinas gedacht, Eigentlich ganz gut, ja. Qigong ist gut für die Volksgesundheit. Wir haben weniger Kosten im Sozialsystem, ja, soweit es denn dort gibt. Und dann haben sie gesehen, es werden aber immer mehr. Da müssten wir vielleicht mal nachzählen, wie viel das denn insgesamt sind. Und sie sind auf eine Zahl zwischen 70 bis 100 Millionen Chinesen gekommen. Zur gleichen Zeit hatte die Kommunistische Partei lediglich 65 Millionen Mitglieder, wovon natürlich auch etliche praktiziert haben. Und da haben die gedacht, oh, nicht, dass sie probieren, hier politische Macht zu übernehmen, da müssen wir was gegen tun. Und seit diesem Zeitpunkt an werden die Menschen in China grausam verfolgt, im Übrigen nicht nur Falun Gong Praktizierende, sondern auch Christen, Tibeter, Uiguren und andere Minderheiten. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, wo die Gründer gesagt haben, das, was bei uns im Land passiert, das dringt gar nicht durch die mediale Firewall der Kommunistischen Partei Chinas ins Ausland. Wir müssen ins Ausland gehen und unsere eigenen Medien gründen, um über die Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Das bedeutet, der Gründungsgedanke spielt schon die Freiheit und an die Menschenrechte an. Ich habe gerade davon gesprochen, von einem staatlich organisierten Organraub. Das ist vielleicht schwer zu glauben. Wir waren das erste Medienhaus, das 2006 zuerst umfassend mit einer sehr tiefgehenden Recherche darüber berichtet hat. 10 Jahre später, 2016, ist es auch im deutschen Fernsehen angekommen. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es denn möglich ist, dass man bis heute in China innerhalb von 7 bis 14 Tagen ein beliebiges neues Organ kriegen kann, wenn Sie das nötige Kleingeld haben, während Sie in anderen Ländern natürlich jahrelang auf der Spenderliste warten, dann empfehle ich Ihnen die Dokumentation Ausgeschlachtet, Organe auf Bestellung. Lief auf Dreisat bei Skobel. Also das bedeutet, der Motivator, warum Epoch Times gegründet wurde, war der Glaube an das Aufrichtige und das Gute im Leben. Ja, darüber zu berichten, was wirklich wahr ist. Und Sie müssen sich vorstellen, unser Urgründer, der ist Physikdoktor oder Professor sogar. Der hatte gar keine Ahnung von dem, was er da eigentlich gerade macht. Er wusste nur, er möchte gerne darüber berichten. Hat angefangen, auf Chinesisch Zeitungen, also selber Texte zu schreiben, die Zeitung zu layouten, eine Website zu programmieren und so weiter. Und das ist alles in Freizeit aufgebaut und mit ganz viel Herzblut und Schweiß hochgezogen worden. Und das erfüllt mich tatsächlich auch immer mit einer sehr großen Demut, wenn ich darüber nachdenke, dass ich heute vor Ihnen stehe, wo eigentlich die Wurzeln des Unternehmens sind, das bis heute zu einem internationalen Konzern gewachsen ist, das in 36 Ländern erscheint. Mittlerweile haben wir ganz verschiedene Mitarbeiter und Konfessionen, natürlich auch bis heute viele, die direkt betroffen sind. Also wir haben, ich glaube, überproportional viele chinesische Mitarbeiter, die entweder direkt von der Verfolgung oder auch mittelbar durch ihre Familie betroffen sind. Wir haben neben vielen Quereinsteigern, was mich besonders freut, aber auch immer viele, ich sage immer gerne, Klammer auf, ÖRR, Klammer zu, Aussteiger. Das bedeutet, viele Journalisten in Deutschland, die mit dem, was die Redaktionen fabrizieren, dort nicht mehr einverstanden sind, und wir haben welche vom SWR, vom ARD, von Washington Post, SR, wir haben ganz verschiedene Journalisten, die jetzt glücklicherweise für uns arbeiten. Das, was uns tatsächlich alle zusammen eint, ist, die Werte des traditionellen Journalismus hochzuhalten und der Glaube an die Wahrhaftigkeit und damit der Gesellschaft dienen zu können. Jetzt komme ich schon zu meinem dritten Punkt und ich wurde gefragt, ob ich denn darüber berichten kann, über Beispiele aus der Praxis. Wo wird denn tatsächlich die Pressefreiheit heutzutage eingeschränkt? Was haben wir selber erlebt? Sie können sich vorstellen, wenn wir die Ersten sind, die 2006 über den staatlich organisierten Organraub berichtet haben, dass wir ein Dorn im Auge der Kommunistischen Partei Chinas sind. Wir haben bis heute das größte Undercover-Journalisten-Netzwerk in China, obwohl auf die Mitarbeit bei Epoch Times in China 10 Jahre Haft stehen. Also das ist ein ganz großer Punkt, die Verfolgung bis heute auch im Ausland von der Kommunistischen Partei Chinas. Es wurden nicht nur Brandanschläge auf unsere Druckereien verübt, ja, insbesondere in Hongkong, sondern auch Mitarbeiter, auch gerade in den Vereinigten Staaten, täglich angegriffen. Jetzt komme ich zu ein paar Beispielen aus Deutschland. Und Sie wissen, eine freie Presse muss unabhängig arbeiten können. Wie entsteht Unabhängigkeit? Dadurch, dass wir genügend finanzielle Mittel haben, um überhaupt unsere Miete zu bezahlen, um unsere Brötchen auf den Tisch zu bekommen. Das bedeutet, wir werden vielfach in finanzieller Weise angegriffen. Und da möchte ich Ihnen nicht den ganzen Tag darüber erzählen, was ich wahrscheinlich könnte. Aber ein ganz prägnantes Beispiel kann ich Ihnen erzählen. Es gab eine Zeit, in der wir sehr erfolgreich waren mit den Podcasts, die wir produziert haben. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen halle. Ist das alles so in Ordnung? Okay, ist von der Halle, okay. Wir waren eine Zeit lang sehr erfolgreich mit den Podcasts produzieren und konnten sehr gut Werbung darauf schalten. Das bedeutet, was bedeutet sehr erfolgreich für uns? Wir haben gemerkt, okay, wir können jeden Tag einen mittleren 4-stelligen Betrag Umsatz generieren durch eine hohe Produktion an Podcasts und den Werbeeinnahmen. Haben uns natürlich gefreut und dann im Monat über 500 Podcasts produziert, damit wir halt auch dort eine gute Grundlage haben. Das ging allerdings nur anderthalb, ich glaube maximal 2 Monate gut. Danach ist der Dienstleister zu uns gekommen, dem wir unsere Podcasts geben und der die an alle verschiedenen Plattformen verteilt und hochlädt, also auf Spotify, Apple Music und wo man überall Podcasts hören kann. Und er sagte, Alex, ich weiß, ich habe mindestens 100 Artikel von euch gelesen oder die Podcasts gehört. Ihr macht echt gute Arbeit. Aber meine 2 größten Werbepartner, die Namen nenne ich jetzt nicht, weil auch aufgezeichnet wird, die haben gesagt, wenn Epoch Times weiterhin bei Ihnen Werbung schaltet, sind wir weg. Das ruiniert mich. Da geht mein Unternehmen pleite, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss euch von der Werbung ausschließen. Und so ist unser Umsatz durch Podcast von einem auf den anderen Tag aus dem mittleren 4-stelligen Bereich monatlich 1-stellig geworden. Und das ist natürlich schwierig, wenn man zuverlässig Mitarbeiter bezahlen möchte. Also wir brauchen eine sehr solide Finanzierung, damit wir auch diejenigen, die ein gutes Gehalt aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewohnt sind, mit ein wenig Abstrichen dennoch für uns begeistern können. Ja. Wahrscheinlich erzähle ich Ihnen nichts Neues, dass es Big Tech-Zensur gibt. Aber ich kann Ihnen vielleicht etwas Neues erzählen, wie es uns direkt getroffen hat. Und zwar, stellen Sie sich vor, Michael Andrik hatte auch schon kurz über die Corona-Demonstration berichtet, die ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, gerade auch für die Freiheit in Deutschland waren, also nicht die Demonstration, sondern das Geschehen an sich. Und was haben wir gemacht als Presse? Wir haben einfach Kameras auf die Straßen von Berlin geschickt und gezeigt, was passiert, live. Also wir haben Livestreams gemacht, ohne Kommentierung, ohne Einordnung, ohne sonst etwas. Man konnte einfach aus ganz Deutschland oder von der ganzen Welt, wenn man wollte, beobachten, was gerade in den Berliner Straßen so passiert. Und von einem auf den anderen Moment, Bildschirm schwarz. Dieser Account existiert nicht mehr. Haben Sie eine Idee, welche Begründung es gab dafür, dass unser Account während des Livestreams gelöscht wurde? Medizinische Fehlinformation. Ja. Und das ganz Spannende bei dieser Zensur ist, erst vergangene Woche hat Google zugegeben, können Sie auch übrigens auf epochtimes.de nachlesen, dass sie dem Zensurdruck unter der Biden-Regierung nachgegeben haben, um kritische Inhalte zu Corona zu zensieren. Und dass sie jetzt dafür sorgen werden, dass die Kanäle, die unrechtmäßig gelöscht worden sind, wieder aktiviert werden. Unser größter Kanal damals mit 192.000 Abonnenten war auf einmal weg. Der hat 6 Mitarbeiter finanziert. Vor 3 Wochen war er auf einmal wieder da. Zum Ende meines Vortrages möchte ich auch ein paar Hoffnungsschimmer geben. Soweit sind wir noch nicht, aber behalten Sie das mal im Hinterkopf. Also nach meinem Dafürhalten bewegt sich gerade etwas. Ja. Eine Sache möchte ich noch gerne hinweisen. Es gibt eine ganze Menge Kampagnen gegen Epoch Times. Ja, Böhmermann kennen Sie alle, Sie werden ihn alle lieben, auf die eine oder auf die andere Weise. Natürlich hat er sich an Epoch Times auch vergangen. Das, was ich aber sehr spannend finde, ist Wikipedia. Sie glauben nicht, welche Kraft Wikipedia tatsächlich hat. Wenn jemand Epoch Times nicht kennt, googelt er als erstes Epoch Times. Und der zweite oder dritte Eintrag oder rechts im Bildschirm wird Epoch Times gezeigt. Natürlich steht dann erstmal internationales Medienhaus, 24 Sprachen, 36 Länder, bla bla bla, wird dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Ja. Und das Spannende ist, das sind im Übrigen keine Mitarbeiter von uns, ich habe da keinen Auftrag gegeben, wenn Sie auf die Diskussionsseite mal klicken bei dem Artikel, dann sind da Sachen wie, ja, aber es gibt gar nicht solche Artikel, die das rechtfertigen würden. Wo haben Sie das denn her? Ja, hier ist eine Quelle, da hat ein Wissenschaftler eine Studie oder ein Papier darüber herausgegeben, dass das so ist. Und deshalb ist das die Quelle und deshalb darf man das auf Wikipedia schreiben. Wenn Sie allerdings dann noch etwas weitergehen und in dieses wissenschaftliche Papier blicken, dann werden Sie feststellen, dass das nur die Meinung von dem Wissenschaftler ist. Aber er gar keinen einzigen Artikel aufführt, wo wir angeblich solche Positionen vertreten würden. Und dann kommt natürlich noch das mit Verschwörungstheorien hinzu und so weiter, weil alles bei Corona waren ja alles Verschwörungstheorien. Interessanterweise, das komme ich jetzt wieder zum Schluss, möchte ich denen einen Hoffnungsschimmer mitgeben. Ich habe gerade schon darüber erzählt, unser YouTube-Kanal wurde wiederhergestellt. Klammer auf, wir haben noch keinen Zugriff wieder. Ja, ich hoffe, die bekommen das auch noch hin, dass wir wieder Zugriff auf den Kanal bekommen und er nicht nur einfach wieder alte Videos zeigt. Aber für mich ist es tatsächlich auch ein Hoffnungsschimmer zu sehen, dass sich gerade etwas bewegt. Ja. Und für mich, ich habe erst gesagt, eine Presse muss wirklich unabhängig arbeiten. Und das ist für mich auch ein Hoffnungsschimmer, denn wir können wirklich behaupten, dass wir komplett unabhängig sind. Dadurch, dass wir zu knapp 90% Abonnenten finanziert sind. Das bedeutet, wenn wir mal eine Berichterstattung machen, die 100, 200, 2000 Abonnenten nicht gefallen sollte und sie daraufhin kündigen, können wir trotzdem weiterhin unsere Arbeit machen, was für uns natürlich essentiell wichtig ist. Trustpilot, ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, auch ein Hoffnungsschimmer, 4,5 Sterne von 5 Sternen, die möglich wären für Epoch Times. Und ich denke tatsächlich, und damit komme ich auch zum Schluss, die Zeit wird das Unwahre entlarven. So wie unser YouTube-Kanal unrechtmäßig gelöscht wurde, denke ich, dass sich eine Lüge nie dauerhaft wirklich verstecken kann. Ja, ich denke, die Zensur kippt. Und um auf die Eingangsthese noch zum Schluss zu kommen, dass Pressefreiheit formen kann, ist real so. Wir geben unseren Lesern das uneingeschränkte Versprechen, stets unaufgeregt, sachlich, neutral und ohne parteipolitische Färbung zu berichten. Und dafür freue ich mich, wenn ich Sie begeistern kann, doch einmal uns zu besuchen, auf der Webseite natürlich minütlich aktuell oder auch hinten an den Ständen können Sie unsere aktuelle Print-Wochenzeitung gerne mitnehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Einblicke.
Vielen Dank. Dankeschön.
Da Sie aus der Praxis kommen, hätte ich zwei Fragen. Ja. Zum einen, Sie hatten es schon kurz adressiert an unser Publikum, aber es wird ja aufgezeichnet und im Nachgang werden sehr viele Menschen, übrigens auf dem YouTube-Kanal der Atlas-Initiative, wenn der dann noch existiert nach dieser Veranstaltung, wir werden es sehen, können Sie sich alles anschauen, was Sie heute sehen? Können Sie auch gern Freunden, Bekannten, Familie erzählen, die heute hier nicht sein konnten? Frage, was würden Sie denn den Rezipienten, dem Publikum, den Lesern und Leserinnen grundsätzlich empfehlen als Rezeptionsverhalten in diesen Zeiten?
Denken Sie an den Filter. Jede Redaktion ist ein Filter und unterschiedlich gefärbt oder auch nicht. Ich probiere immer, dass unser Filter möglichst transparent und ungefärbt arbeitet und bin auch knallhart, wenn es darum geht, dass jemand sich nicht so gut daran halten konnte, seine eigene Meinung komplett rauszuhalten. Also das ist bei uns das höchste Maxim. Und ja, um zu sagen, achten Sie da drauf. Manchmal sind die Meinungsbeiträge sehr, sehr subtil. Und ich denke tatsächlich, und das passt auch perfekt zu unserem heutigen Freiheitssymposium, dass eine wirkliche Freiheit, eine wirklich freie Meinungsbildung erst dann möglich ist, wenn man eine möglichst unvorbelastete Informationsquelle hat. Und wenn man die nicht hat, sondern vorbelastete Informationen für seine eigene Entscheidungsfindung zugrunde legen muss, die Frage an Sie, wie frei sind Sie dann wirklich in Ihrer Meinungsbildung und in Ihrer Entscheidung?
Sie erwähnten ja gerade, dass auch Journalisten von den öffentlich-rechtlichen Anstalten oder auch anderen traditionellen Zeitungen bei Ihnen arbeiten. Hätten Sie einen Ratschlag für Journalisten, die das nicht tun, die bei ihren Arbeitgebern bleiben, aber leiden? Hätten Sie einen Ratschlag dahingehend, was sozusagen journalistisches Ethos bedeutet und was das letztlich auch mit Freiheit zu tun hat?
Also es gab eine große Welle während Corona, wo Journalisten gesagt haben, das, was hier passiert in der Redaktion, das kann ich nicht mit meinem Berufsethos vereinbaren. Ich kann nicht mehr. Manche wurden krank, manche sind weggegangen und glücklicherweise sind auch sehr gute Leute zu uns gekommen, was mich besonders freut. Wir stellen im Übrigen immer noch ein, also wenn Sie dann doch sagen, Sie möchten den traditionellen Journalismus unterstützen, dann melden Sie sich gerne bei uns.
Vielen Dank, Alexander Schurski.
Dankeschön.
Thank you.